braucht es einen gewissenhaften Piloten. Und wisst ihr, nicht nur am ersten Schultag müssen wir uns diese Frage stellen, sondern ich glaube, du und ich, wir brauchen es immer und immer wieder. Und egal, ob du Jesus kennst und schon zu deinem Piloten gemacht hast oder ob du so in der Routine des christlichen Glaubens vielleicht auch stehst und schon 30 Jahre mit ihm unterwegs bist oder länger, wir brauchen es immer wieder zu sagen, Jesus, sei mein Pilot, sei der, der das Steuer in meinem Leben in der Hand hält. Und jetzt schauen wir mal, die Technik hat sich wirklich mit ganzer Hingabe reingehängt, damit sie diese PowerPoint heute noch möglich gemacht hat. Ich glaube, wir dürfen euch einen Applaus geben. Ja, und ich glaube, wenn wir uns immer wieder so bewusst entscheiden, ja, es gibt diese Schwerkraft, die uns runterziehen will, das wissen wir und das zeigt uns die Realität des Lebens. Aber ich glaube auch, wenn Gottes Werk der Erneuerung in deinem und in meinem Leben wirksam wird, dann beginnt nicht dort ein Prozess der Erneuerung für uns, der unser Leben zu einem Licht macht, das wirklich ermutigt und das Hoffnung bringt hinein in hoffnungslose Situationen. Vielleicht auch bist du und ich jemand, der gerufen ist, Salz zu sein und dem gesellschaftlichen Verfall entgegenzuwirken. Und ich glaube, so ist es gut, wenn wir uns auch heute so diese Frage ganz neu stellen. Gibt es in meinem Leben etwas, was mich in der Welt attraktiv sein lässt? Gibt es in meinem Christsein etwas, was mich Salz und Licht sein lässt? Wir sind ja gerufen, ein süß riechendes Aroma zu sein und nicht jemand, der mit stinkenden Haltungen herumläuft. Und doch gibt es oft, und das zeigt die Realität des Lebens, einen großen Unterschied zwischen christlich und Christusähnlich. Und davon bin auch ich nicht immer ausgenommen. Du und ich, wir sind gerufen, die Welt des Himmels in diese Welt der Hoffnungslosigkeit hineinzutragen. Und Paulus sagt es doch, dass wir Botschafter sind, Botschafter an Christi Stadt, Botschafter des Reiches Gottes. Aber ich glaube, damit wir Lebensbestimmung glaubwürdig ausdrücken könnten, braucht es auch für dich und für mich diese fortwährende Himmelsberührung in unserem Leben. Transformation, sie beginnt bei dir und mir. Dieses Wort transformiert ist das griechische Wort Metamorpho, und wir kennen das wahrscheinlich so bei der Schmetterlingsentwicklung oder der Metamorphose. Es geht hier um eine dramatische Veränderung wie eine Raupe, die sich eben in einen Schmetterling verwandelt. Gott selbst, er ermutigt uns, nicht in den alten Dingen unseres Lebens einfach so verhaftet zu bleiben, sondern uns auszustrecken nach den neuen, den guten Dingen, die der Vater im Himmel für uns hat. In Jesaja 43, Vers 18 bis 19 sagt uns das Wort Gottes: Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige, denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Gott schreibt seine Geschichte mit dir und mit mir. Es geht um eine Erneuerung unserer Herzen, ein Ort zu werden, an dem Gott gerne wohnt, und ein Mensch zu werden, der durch sein Wesen und seinen Charakter die Natur Gottes zum Ausdruck bringt. Heute Morgen möchte ich uns in so eine Geschichte mit hineinnehmen und auch damit hin, wo Jüngerschaft für jeden von uns, glaube ich, beginnt. Jesus, er war am See unterwegs gewesen, er hat ein paar Fischer getroffen und er hat sie gebeten, doch ein wenig hinauszufahren. Er predigte zu den Menschen und er bezahlte mit einem Fischwunder. Ihr kennt die Geschichte. Und das Ende der Geschichte, ja, es ist der Anfang von echter Nachfolge. In Lukas 5, Vers 11 können wir es lesen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. verlassen. Ich glaube, es ist etwas, was eine Realität für jeden Jünger Jesu ist. Nicht nur damals für Petrus und die ersten Jünger, das hat sich bis heute nichts daran geändert. Jüngerschaft bedeutet zu verlassen. Für Petrus begann Jüngerschaft damit, dass er verlassen musste. In Matthäus 16, Vers 24 lesen wir wieder von Verlassen. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Und es geht weiter und weiter in Lukas 14, 33 und anderen Stellen. Wie ein roter Faden zieht sich das durch das Neue Testament. Jesus sagt nicht, ich bin ja so dankbar, dass du ein Christ geworden bist. Er sagt, nein, Nachfolge fängt mit Verlassen an. Und das ist etwas, was zum Leben mit Gott dazugehört. Für Petrus war es vielleicht das Vertraute, die Sicherheit des Lebensunterhaltes. Für den reichen Jüngling war es die Identität des Wohlstandes abzugeben. Für dich und für mich ist es vielleicht ein altes Lebensmuster zu verlassen, alte Prioritäten hinter uns zu lassen, egozentrisches Denken aufzugeben oder vielleicht auch etwas ganz anderes. Aber jeder Jünger Jesu muss etwas verlassen. Wir können es sehen, es zieht sich durch das Neue Testament, dass Jesus im Mittelpunkt deines und meines Lebens sein möchte. Dass er deine und meine Sicherheit sein möchte, dass unsere Prioritäten sich an ihm orientieren, dass er die Grundlage der Werte ist, die dein und mein Leben ausmachen, dass er schlussendlich die Herrschaft in unserem Leben hat, der Pilot unseres Lebens ist. Und wisst ihr, im Kopf verstehen wir das in kürzester Zeit. Es zu leben ist jedoch ein fortwährender Prozess der Veränderung, der Nachfolge, der Jüngerschaft. Wenn Jesus von Jüngerschaft redet, dann verwendet er eben Worte, die gar nicht so in unsere Zeit hineinpassen, verlassen oder auch Abhängigkeit. Und das ist, glaube ich, ein zweiter Aspekt, der bedeutsam ist. Es war Jesus, der in Johannes 15 seinen Jüngern so deutlich macht, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wie oft hat Jesus mir selber diese Worte bedeutsam machen müssen und muss er ab und zu immer noch. Wenn ich so meine Ambitionen leben will und erst wieder ganz neu entdecken muss, dass es nicht darum geht, dass Gott das segnet, was ich tun möchte, sondern dass ich lebe, was er segnet. Jüngerschaft lässt Gott ans Steuerrad. Ich möchte dich einladen, Gott in die Bereiche deines Lebens hinein einzuladen, in denen du vielleicht sagst, da will ich aber noch die Kontrolle haben. Jesus, diesen Bereich meines Lebens gar kein Problem. Du darfst mich segnen, du darfst mich ermutigen, du darfst da und da und da die Herrschaft auch in meinem Leben haben. Aber kennen wir sie nicht alle, diese Kellerräume in unserem Leben, wo wir selber noch gerne der Herr im Haus wären? In einer anderen Situation, als Jesus seine Jünger ausgesandt hat, sagte er in Lukas 9, Vers 3 zu ihnen, ihr sollt nichts mit auf den Weg nehmen, weder Stab noch Tasche noch Brot noch Geld. Es soll auch einer nicht zwei Hemden haben. Abhängig sein von Jesus. Ich glaube, das wird uns hier zum Ausdruck gebracht. Und Tag für Tag können wir sehen, wie die Jünger lernen konnten, sich auf Gott zu verlassen. Und ich denke, dieses Wort stellt mir so ganz bewusst die Frage, Harald, worin finde ich meine Sicherheit? Jesus hat seinen Jüngern geholfen, über ihre eigenen Bedürfnisse hinauszusehen und zu dienen. Und dieser Blick, er hat sie auf den späteren Dienst vorbereitet. Sie machten sich verfügbar für Gottes Handeln hin zu den Armen, hin zu den Hungrigen, den Kranken und hin zu den Hoffnungslosen. Und nachdem Jesus seine Jünger aus falschen Sicherheiten und Abhängigkeiten herausgeführt hatte, konnte er seinen Jüngern helfen, so die Essenz des Glaubens zu verstehen. In Johannes 14, Vers 31 lesen wir: Aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und tue, wie mir der Vater geboten hat. Wisst ihr, Gott zu lieben, es ist die Essenz unseres Glaubens, es ist die Essenz von Nachfolge, und diese drückt sich in einem Jesus-ähnlicher Werden aus. Und wenn wir fragen, was denn das ist, ich glaube, dann hilft uns Johannes 14, 31 zu verstehen, die Fokussierung auf Gott und unsere Liebe zu ihm. Es ist deshalb so bedeutsam, weil es der Schlüssel zu allem anderen ist. Und ich bin so dankbar, dass Jesus nicht sagt, wir sollen den Vater lieben. Er hat uns selber dieses Beispiel gegeben, dass es darum in allererster Linie geht. Diese Worte, die Jesus seinen Jüngern so im Rahmen seiner Abschiedsreden gegeben hat, die er in Johannes 13 bis 17 so gehalten hat, und die ihren Höhepunkt im hohen priesterlichen Gebet finden. Diese Worte, haben durchgängig eigentlich ein Thema, und es ist Liebe. In Kapitel 13 wäscht er den Jüngern die Füße und er erklärt ihnen im 15. Vers: Ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass ihr auch so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Ein Beispiel der Liebe und der Hingabe. Es gibt Jesus seinen Jüngern und er gibt diesen Befehl weiter. In Vers 34 sagt er: Ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wisst ihr, Jüngerschaft wird an unserer Liebe erkannt. Und Jesus hat hier durch sein Beispiel so ein ganz neues Kapitel in gelebten Beziehungen aufgeschlagen. Diese Ereignisse hat Jesus durchlebt mit seinen Jüngern, um sie auf das vorzubereiten, was nach seinem Tod auf sie zukommen würde. Die Verantwortung, Jünger zu machen, das Evangelium bis an die Enden der Erde zu tragen. Und in diese Vorbereitung hinein hat Jesus auch seinen Jüngern drei Verheißungen mit auf den Weg gegeben. In Johannes 14, Vers 2 sagt er: Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Er ist der hohe Priester, der für uns betet und einsteht. Er ist der, der sagt: Durch mein Sterben am Kreuz wird dieser Ort für die Ewigkeit für dich und für mich zugänglich. Durch seinen Tod ist dein und mein Platz im Himmel vorbereitet. Kannst du und ich eingehen in die Gegenwart Gottes? In Johannes 14, Vers 16 gibt er den Jüngern ein zweites Versprechen: Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der immer bei euch sein wird, und ich werde ihn darum bitten. Jesus wusste, dass er uns nicht einfach so alleine in dieser Welt zurücklassen kann, und so beschenkt er uns mit dem Heiligen Geist und er lehrt uns, geistliche Wahrheit zu verstehen. Er tröstet uns, er ermutigt uns, er befähigt uns zu lieben, er beschenkt uns mit Durchhaltevermögen, er bringt das Wesen Gottes in uns hervor. Das ist dieses Geschenk des Heiligen Geistes, das Jesus uns in dieser zweiten Verheißung gegeben hat. Und dann gibt er uns im 19. Vers noch so ein drittes Versprechen: Nur noch kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen. Und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Ja, Jesus hat mit den Jüngern über seinen Tod gesprochen, und auch hier gibt er ihnen diesen Einblick hinein in seinen Sieg. Und ich glaube, die Auferstehung Jesu, ist es nicht der größte Triumph des Neuen Testamentes, der Heilsgeschichte, die Gott mit uns hat? Der Tod ist verschlungen in den Sieg Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Schreibt uns Paulus. Und wenn Jesus sagt, ich lebe, dann spricht er von diesem Sieg. Und wenn er sagt, weil ich lebe, darum sollt auch ihr leben, dann spricht er davon, dass du und ich, dass wir mit hineingenommen sind in diesen Sieg. Und ich glaube, diese Stunden im Obergemach dort waren eine Zeit der tiefen Gottesbegegnungen, in denen Jesus für seine Jünger zum Mentor, zum Beispiel, zum Ermutiger wurde. Aber ich glaube, alle diese Aussagen, sie sind am Ende nur hinführend zu dem Höhepunkt, den Jesus im Hinblick auf Jüngerschaft eben in Johannes 14, Vers 31 bringt. Aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und tue, wie mir der Vater geboten hat. Ich glaube, mit diesem Höhepunkt seines Mentorings mit seinen Jüngern fasst Jesus zusammen: Alles das tue ich nur aus einem Grund, damit die Welt erkennt. Sein ganzer Dienst, sein Gehorsam, seine Hingabe, alles das, damit die Welt erkennt. Alles das tue ich nur aus diesem einen Grund, damit die Welt, und jetzt würde ich denken, damit die Welt errettet wird oder damit die Welt Hoffnung erfindet oder damit Gottes Macht sichtbar wird. Aber alles das sagt Jesus nicht, sondern damit die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe. Und ich muss mir schon diese Frage stellen, warum bringt Jesus in diese letzten bewegenden Stunden nach der Fußwaschung und Ermutigung diesen Höhepunkt? Und er fokussiert seine Jünger auf eines hin, nämlich seine Liebe zum Vater. Er sagt nicht, Gott liebt euch, auch das wäre wahr gewesen und es wäre der Aufsteller gewesen. Und natürlich ist das auch eine ewig gültige Wahrheit. Dass es überhaupt nichts gibt, was uns von der Liebe Gottes überhaupt trennen könnte. Aber erinnern wir uns daran, dass Jesus nach seiner Fußwaschung zu den Jüngern sagte: Ein Beispiel habe ich euch gegeben. Und an diesem Höhepunkt seines Mentorings mit den Jüngern gibt er ihnen wieder ein solches Beispiel. Und er stellt ihnen und ich glaube auch uns gleichermaßen diese Frage: Liebst du den Vater? Für Jesus war diese Antwort auf diese Frage von grundlegender Bedeutung. Er sagt nicht, wie perfekt lebst du eigentlich für mich? Erinnern wir uns an diese Geschichte von Petrus, als er ihn nach seinem Versagen dort am Seeufer wieder trifft. Er hat ihm genau diese Frage gestellt: Petrus, liebst du mich? Und für Jesus ist die Antwort auf diese Frage deshalb von so tiefgehender Bedeutung, denn die Frage, wie wir auf die Liebe Gottes reagieren, definiert am Ende deine und meine Nachfolge. Jüngerschaft, wisst ihr, es ist nicht irgendein Fünf-Punkte-Programm, das wir in irgendeinem Seminar lernen und wir haken die Punkte ab und dann funktioniert es irgendwie. Nein, es ist unsere Antwort auf die Liebe Gottes und aus dieser Antwort wird sich dann auch ergeben, wie sich mein Glaube praktisch ausdrückt, wie er sich weiterentwickelt. Alles, was wir tun im Reich Gottes, es ist ein Ausdruck unserer Liebe zu Gott. Alles, was wir tun im Reich Gottes, es ist ein Ausdruck unserer Liebe zu Gott. Nein, nicht weil wir Pflicht dazu hätten, sondern weil wir Gott aus Liebe und einem leidenschaftlichen Herzen dienen. Jüngerschaft, sie rückt Gott in die zentrale Stelle meines Lebens hinein, in den Mittelpunkt. Und es geht gar nicht primär darum, was ich für Gott tue, wie viel ich bete oder wie perfekt ich lebe. Nein, es geht darum, wie sehr liebe ich Gott. Alona, eines der Mädchen in unserem Kinderheim, ich habe die Geschichte schon oft erzählt, hat mich diese Liebe zu Gott mehr gelehrt als alle anderen Menschen, denen ich begegnet bin. Sie hatte einen Hirntumor, sie hätte allen Grund gehabt, am Leben zu verzweifeln. Sie hat so viel Missbrauch und Negatives erlebt, das würde jetzt zu weit gehen, ihre ganze Geschichte zu erzählen. Sie war ein Straßenmädchen, das irgendwann bei uns im Kinderheim ankam. Dann wurde eben ihr ein Hirntumor diagnostiziert und noch 2 Jahre zu leben, als sie 9 Jahre alt war. Sie hat bei uns im Kinderheim mehrere Operationen durchlaufen und immer wieder konnte nichts sie trennen von dieser Liebe und Leidenschaft zu Gott. Sie hat ihn als diesen liebenden Vater kennengelernt. Sie war bereit, ihm zu begegnen und sie sagte, über alles andere habe ich eine Liebe und das ist Gott. Und sie wurde nicht bitter aufgrund der Lebensumstände und sie wurde nicht müde aufgrund der schweren Momente in ihrem Leben. Sie hatte diesen Blick hin zu Gott. Sie hatte diesen Blick der Dankbarkeit zu Gott und sie wusste, mein Vater im Himmel meint es immer gut zu mir. Und als sie dann 21-jährig heimging zum himmlischen Vater, war es genau diese Liebe und Leidenschaft. Sie hatte einen Wunsch, dass alle Mädels im Mädchenheim kommen und zu einer Lobpreiszeit mit ihr zusammenkommen. Und so ging sie dann auch in den Himmel heim. Und ich glaube, alle diese Dinge, sie werden wachsen, wenn wir die Liebe Gottes in unserer Schwachheit und auch in unserem Versagen und auch in den Widerwärtigkeiten unseres Lebens wieder und wieder ergreifen. Und aus dem heraus kommend Gott über alles andere lieben lernen. Und das beantwortet mir auch so diese Frage, warum Jüngerschaft in unserer Gesellschaft und in unserer Zeit so schwierig geworden ist. Wir leben in einer Zeit, in der so vieles um uns geht, um unsere Nöte, um unser Wohlergehen, um Gottes Versorgung zu uns. Und am Ende stehen im Mittelpunkt unseres westlich geprägten Glaubens wir selbst. Jesus hat uns hier ein komplett anderes Beispiel gegeben. Er sagt, ich bin gekommen, um den Willen des Vaters zu tun. Und er zeigt uns, es geht am Ende darum, dass er selbst, der Vater im Himmel, im Mittelpunkt steht. Dort, wo wir Gott lieben, wird unser Leben und unsere Gemeinde ein leeres Grab sein für Materialismus, für Ich-Bezogenheit, für sündhaftes Festhalten an Gewohnheiten, für gelebten Zeitgeist. Und ich bin sicher, ich habe euch eigentlich heute Morgen nicht viel Neues erzählt. Und doch möchte ich uns einladen, einen Entschluss unseres Herzens zu fassen. Vielleicht geht es für dich darum, etwas zu verlassen. Oder darum, dich ganz neu von Gott abhängig zu machen. Oder vielleicht auch darum, ganz neu zu sagen, ich will aus meiner frommen Routine herauskommen. Gott, ich will lernen, dich ganz neu zu lieben. Vielleicht kann dann ein ganz persönliches Gebet ein wichtiger Schritt in deiner persönlichen Jüngerschaft sein. Und ich möchte uns einladen, gerade jetzt vielleicht so einen Moment der persönlichen Stille zwischen dir und Gott zu nehmen und zu sagen, Gott, diesen oder jenen Schritt auf meinem Jüngerschaftsweg, den möchte ich heute so ganz bewusst vollziehen. Und Vater im Himmel, ich danke dir für jedes einzelne Gebet, das so in der Stille und Zweisamkeit mit dir zum Himmel aufgestiegen ist. Und ich glaube, dass da viel Anbetung durch Hingabe, durch Übergabe, durch sich abhängig machen, durch Loslassen zu dir aufgestiegen ist. Und Vater im Himmel, ich möchte dich einladen, hinein in jeden einzelnen, heute Morgen so still benannten und bekannten Lebensbereich. Und möchte dich bitten, dass du Herrschaft übernimmst und dadurch unser Leben hineinfindet in die Fülle, zu der du uns geschaffen hast. Zu gelebter Jüngerschaft, zu verändertem Leben und veränderter Weltsicht, die von dir her geprägt ist. Und so segne ich dich, Botschafter zu sein an Christi Stadt, weil du den Vater liebst über alles andere. Amen.